Fünftens, Finanzzyklen. Langfristiger Kreditzyklus. The last big long-term debt cycle, which is the one that we are now in, was designed in 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, and was put in place in 1945 when World War II ended and we began the dollar-US-dominated world order. Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates. Wir befinden uns im Endspiel des langfristigen Schuldenzyklus. Dieser Prozess wird sich aller Voraussicht nach noch einige Jahre hinziehen. Jedoch ist es kaum mehr von der Hand zu weisen, dass wir uns im letzten Viertel des Endspiels befinden. Endspiel klingt dramatisch. Es ist jedoch in unseren Augen der passende Begriff für ein Phänomen, das etwa nur einmal im Jahrhundert passiert und dessen letztes Auftreten fast niemand von uns miterlebt hat. Das letzte Endspiel fand in den 1940er Jahren statt, als unser Währungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg restrukturiert wurde und Institutionen wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds ins Leben gerufen wurden. Etwas weniger als ein Jahrhundert später stehen wir an einem ähnlichen Punkt der Geschichte. Die Ökonomen der österreichischen Schule haben den Begriff des Boom-Bust-Zyklus geprägt. Der berühmte US-amerikanische Hedgefondsmanager und Schriftsteller Ray Dalio hat mit dem Begriff des langfristigen Schulden- oder auch Kreditzyklus darauf aufgebaut. In seinem Werk Principles for Navigating Big Debt Crisis stellt Dalio ein verständliches Modell für den langfristigen Kreditzyklus vor. In seinem Video How the Economic Machine Works, das Sie auf YouTube finden können, erklärt er diese Zusammenhänge ebenfalls detailliert. Wir wollen hier das Framework von Dalio aufgreifen und mit unseren eigenen Gedanken kombinieren. Wie alles auf unserem Planeten durchlaufen auch unsere Wirtschaftssysteme Zyklen von Auf- und Abschwüngen, Boom und Bust, die sich in erkennbaren Mustern wiederholen. Diese Tatsache ist vielen Menschen nicht bewusst, obwohl sie für unser wirtschaftliches Handeln so wichtig ist, egal ob als Investor, Unternehmer oder Angestellter. So ist es zum Beispiel deutlich sinnvoller, zu Beginn eines wirtschaftlichen Aufschwungs in das Wachstum seiner Firma zu investieren, als während eines Abschwungs. Auf diese Phase sollte man sich mit deutlich defensiveren Handlungen vorbereiten. Der Kreditzyklus, so Dalio, besteht aus zwei Teilen, dem kurzfristigen und dem langfristigen Zyklus. Während der kurzfristige Zyklus, auch bekannt als Geschäftszyklus, innerhalb von etwa 7 bis 10 Jahren auf- und abschwingt, erstreckt sich der langfristige Kreditzyklus über einen Zeitraum von 50 bis 75 Jahren. Dieser langfristige Zyklus ist das, was Dalio als langfristigen Schuldenzyklus bezeichnet. Kurzfristiger Kreditzyklus. Mit dem klassischen kurzfristigen Kreditzyklus mit einer Laufzeit von etwa 7 bis 10 Jahren dürften die meisten unserer Leser vertraut sein. Dies ist der klassische Zyklus zwischen Rezession und Aufschwung im kleineren Zeitrahmen. Zu Beginn einer ökonomischen Expansion begeben sich Unternehmen und Verbraucher auf einen Pfad der Erholung von der vorangegangenen Rezession, wobei sie vermehrt Schulden aufnehmen und Risiken eingehen. Im Verlauf dieser Expansionsphase steigt die Verschuldung immer weiter an, was dazu führt, dass sowohl Unternehmen als auch Haushalte zunehmend gehebelt und anfällig werden. Schließlich tritt ein negativer Auslöser auf, sei es von externen Faktoren oder durch selbstverursachte Umstände, der einen wirtschaftlichen Schock und eine Phase der Entschuldung auslöst, die wieder in eine Rezession führt. Die politischen Entscheidungsträger reagieren in der Regel darauf, indem sie niedrigere Zinssätze und fiskalpolitische Stimuli einsetzen, um die Wirtschaft aus der Rezession zu führen. Das Problem besteht darin, dass die Entschuldung die Schuldenstände nie auf den Stand zurückführt, auf dem sie zu Beginn des Zyklus waren. Politische Entscheidungsträger lassen die kreative Zerstörung nach Schumpeter nie zu, sondern versuchen künstlich durch Konjunkturpakete, ein anderes Wort für mehr Gelddrucken und Schulden, den nächsten Konjunkturzyklus so schnell wie möglich wieder anzuschieben. So steigt die Schuldenlast für Unternehmen, Privatpersonen, aber auch Staaten von Zyklus zu Zyklus weiter an. Die Abbildung 14 im Zusatzmaterial zeigt die Geschäftszyklen der letzten 4 Jahrzehnte. Die Unternehmensschulden als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts, BIP, In Blau sinken während der Rezessionen, gelb schattiert, erreichen aber im Laufe der Jahrzehnte immer extremere Tiefst- und Höchststände. Das liegt zum Großteil daran, dass die Zinssätze in Rot in jedem Zyklus niedriger werden und so die zunehmende Schuldenaufnahme im Laufe der Zeit ermöglichen. Dieses Phänomen lässt sich nur durch die von Notenbanken künstlich erschaffenen niedrigen Zinsen erklären. Während wir dieses Buch schreiben, steigen die Zinsen massiv an und dürften nun zu enormen Problemen bei zu hoch verschuldeten Firmen führen. Achten Sie auf die Phase von 2006 bis 2010. In dieser Zeit stiegen die Zinsen ebenfalls, was schlussendlich zur größten Wirtschaftskrise dieses Jahrhunderts führte und ein Deleveraging, Entschuldung, zur Folge hatte. 15 Jahre später steigen die Zinsen schneller an als damals, während gleichzeitig die Schuldenstände nochmals deutlich höher liegen. Daher gehen wir davon aus, dass die Folgen ebenfalls dramatischer als 2008 sein werden, vielleicht sogar der größte Crash aller Zeiten? Die Anhäufung von Staatsschulden verläuft in der Regel gegenläufig zu diesem Trend. Staatsschulden steigen während Rezessionen rasch an, da die Steuereinnahmen aufgrund der niedrigeren Wirtschaftsleistung sinken und die staatlichen Ausgaben steigen, um zusätzliche Arbeitslosenunterstützung und Konjunkturprogramme anzubieten. Mit anderen Worten, immer wenn der Privatsektor sich ein wenig entschuldet in Blau, erhöht der öffentliche Sektor seine Verschuldung in Rot. Dieser keynesianische Ansatz wird von den fiskalpolitischen Entscheidungsträgern gesteuert. Und so haben wir eine Reihe von kurzfristigen Geschäftszyklen, die über Jahrzehnte hinweg öffentliche und private Verschuldungen aufbauen. Langfristiger Schuldenzyklus. Mit dem langfristigen Kreditzyklus bzw. Schuldenzyklus, wie Dalio ihn nannte, sind weniger Menschen vertraut, da er nur alle paar Jahrzehnte einen Wendepunkt erreicht und wir in die Geschichtsbücher zurückblicken müssten, um die Details zu sehen. Die meisten Menschen erleben nur das Ende eines langfristigen Kreditzyklus zu ihren Lebzeiten und den letzten in den 1940er Jahren dürften die meisten von uns verpasst haben. Um es noch schwieriger zu machen, reimt sich die Geschichte nur, anstatt sich identisch zu wiederholen. Sämtliche Zyklen dienen als Wegweiser und sind keine exakte Wissenschaft, weswegen zu viele sie vorschnell als sinnloses Gerede abtun. Ein großer Irrtum. Doch zurück zum langfristigen Kreditzyklus. Eine Mehrzahl von kurzfristigen Kreditzyklen bildet einen langfristigen Kreditzyklus mit einer Länge von etwa 80 bis 100 Jahren. Der langfristige Schuldenzyklus beginnt mit einer Periode geringer Verschuldung. Jedoch häuft der Mensch durch Niedrigzinsen, Gelddrucken und Konjunkturpakete einen solchen Schuldenberg an, der dann kaum noch tragbar ist, bis das System letztendlich unter der Schuldenlast zusammenbricht. Der letzte Kreditzyklus erreichte seinen Höhepunkt, wie gesagt, in den 1940er Jahren. Der jetzige ist gerade dabei, seinen Höhepunkt zu finden. Wir haben ihn vermutlich noch nicht ganz erreicht, aber kommen dem Gipfel immer näher. Eine normale Menge an systemweiten Schulden kann nominal entschuldet werden. Menschen und Unternehmen zahlen für ihre Fehler, indem sie Geld verlieren und Insolvenz anmelden. Kreative Zerstörung findet hier statt. Starke Unternehmen verschlingen schwache Unternehmen, der Staub legt sich und das System entwickelt sich weiter. Eine riesige Menge an systemweiten Schulden jedoch, die ein paar hundert Prozent des BIP entspricht, ist im Grunde genommen unmöglich nominal zu entschulden, denn das würde das gesamte System zum Einsturz bringen. Deswegen schieben Politiker und Notenbanker das unausweichliche Ende immer weiter in die Zukunft, da keiner für den Systemcrash verantwortlich sein will. Die Kollateralschäden werden durch dieses Hinauszögern für uns alle jedoch immer größer. Die Höhepunkte der langfristigen Schuldenzyklen gehen oft mit Spitzenwerten der gesellschaftlichen Vermögenskonzentration einher, wobei der Cantillon-Effekt eine bedeutende Rolle spielt. Dies eröffnet Raum für populistische Bewegungen, wie sie in den 1930er und 2020er Jahren auftraten, die zwar einfache Lösungen anbieten, jedoch selten das Geldsystem als zugrunde liegendes Problem erkennen und dementsprechend auch keine wirklichen Lösungen aufzeigen können. Mit diesem Buch möchten wir dazu beitragen, das Bewusstsein für die Rolle des Geldsystems als zentrales Problem zu schärfen und einen Beitrag zu einer positiven Veränderung zu leisten. Um diese Zyklen in den Kontext der aktuellen globalen Schuldenlage zu setzen, beträgt die weltweite Gesamtverschuldung derzeit über 300 Billionen US-Dollar, bereits mehr als das 3,5-fache des weltweiten BIP. Das sind alarmierende Zahlen. Und die Schulden kennen weiter nur eine Richtung, nach oben. Sie müssen sich fragen, wie lange kann das noch gut gehen? 12 Monate? 3 Jahre? 1 Jahrzehnt? Ewig werden wir dieses Spiel nicht weiterspielen können. Es ist uns nie gelungen in der Geschichte. Wir haben bereits den Punkt erreicht, an dem die Schulden so hoch sind, dass sie das wirtschaftliche Wachstum extrem verlangsamen. Wir befinden uns in der Phase der Schuldenbelastung des langfristigen Zyklus. Dalio argumentiert, dass in dieser Phase der Zyklus typischerweise durch einen Schuldentilgungsprozess korrigiert wird, indem Schulden restrukturiert oder abgeschrieben werden, manchmal durch einen Prozess, den er als schönen Abschwung bezeichnet. Aber dieser Prozess ist selten einfach oder schmerzlos. Es kann zu finanzieller Instabilität, erhöhter Arbeitslosigkeit und einer allgemeinen wirtschaftlichen Abschwächung führen. Besonders wenn die Schuldenlevel so hoch sind wie heute, ist ein schöner Abschwung, wie von Dalio propagiert, fast unvorstellbar. Interessanterweise überschneidet sich dieser langfristige Kreditzyklus mit dem Fourth-Turning-Zyklus. Treibt die Demografie den langfristigen Kreditzyklus an oder ist es umgekehrt? Letztendlich beschreiben beide Ansätze auf Basis unterschiedlicher Fakten dasselbe Phänomen. Bemerkenswert ist die erhebliche Überschneidung mit den 1930er und 1940er Jahren und heute. Beide sind Fourth Turnings, die mit einer Bankenkrise begannen, 1929 und 2008, die dazu führten, dass die Zinssätze auf 0% gedrückt wurden. In der Folge wird die Welt in eine Ausgabekrise gestürzt, gekennzeichnet durch den Zweiten Weltkrieg und die Covid-19-Krise, potenziell ein weiterer geopolitischer Konflikt in den kommenden Jahren. Die Folgen werden massive Staatsausgaben und möglicherweise ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, was jedoch auch nur ein anderer Name für Gelddrucken ist. Genau wie in den 1940er Jahren deutet diese Situation auf eine Inflationsperiode und ein hohes Risiko von Währungsausfällen in den 2020er und 2030er Jahren hin. Das bringt uns zu der Schlüsselfrage: Was machen wir mit all den Schulden? Bisher war die häufigste Antwort auf generationenübergreifende Höchststände der Verschuldung fast unvermeidlich eine massive Abwertung der Währung selbst. Die ersten Tendenzen dazu konnten wir bereits in den letzten Jahren deutlich sehen. Das alles wiederholt sich durch die Geschichte hindurch immer wieder. Im Folgenden ein Auszug aus »Die Lehren der Geschichte« von Will und Ariel Durant. Im Athen des Jahres 594 vor Christus, so Plutarch, hatte die Kluft zwischen Arm und Reich ihren Höhepunkt erreicht, so dass die Stadt in einem gefährlichen Zustand zu sein schien und keine andere Möglichkeit, sie vor Unruhen zu schützen, schien möglich als despotische Macht. Die Armen, die feststellen mussten, dass sich ihr Status von Jahr zu Jahr verschlechterte, die Regierung war in den Händen ihrer Herren und die korrupten Gerichte entschieden in jeder Frage gegen sie, begannen von gewaltsamer Revolte zu sprechen. Die Reichen, wütend über die Bedrohung ihres Besitzes, bereiteten sich darauf vor, sich mit Gewalt zu verteidigen. Letztlich setzte sich der gesunde Menschenverstand durch. Gemäßigte Kräfte sicherten die Wahl von Solon, einem Geschäftsmann aristokratischer Abstammung, zum obersten Beamten Athens. Er entwertete die Währung und entlastete damit alle Schuldner, obwohl er selbst ein Gläubiger war. Er reduzierte alle persönlichen Schulden und beendete die Schuldhaft. Er strich die Zahlungsrückstände bei Steuern und Hypothekenzinsen. Er führte eine gestaffelte Einkommensteuer ein, die die Reichen das 12-fache der von den Armen geforderten Einkommensteuer zahlen ließ. Er reorganisierte die Gerichte auf einer populäreren Grundlage und er sorgte dafür, dass die Söhne derer, die im Krieg für Athen gefallen waren, auf Kosten der Regierung großgezogen und ausgebildet wurden. Die Reichen protestierten, dass seine Maßnahmen einer regelrechten Enteignung gleichkämen. Die Radikalen beklagten sich darüber, dass er das Land nicht neu aufgeteilt hatte. Aber innerhalb einer Generation waren sich fast alle darin einig, dass seine Reformen Athen vor einer Revolution gerettet hatten. Ob uns das heute in ähnlicher Form wieder gelingen wird, ist fraglich. Die Schulden des einen sind das Guthaben der anderen. Eine Debt Jubilee, Schuldenerlass wie im alten Athen, hätte sofort die Pleite aller Pensionskassen zur Folge, die in erster Linie in Staatsanleihen investiert sind. So oder so geben uns die zahlreichen Beispiele aus vergangenen Zeiten eine Idee, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden und worauf wir uns einstellen müssen. Ausgang ungewiss. Sicher ist jedoch, Vorsorge auf verschiedene Szenarien ist besser als Nachsorge.